Börsenplatz. Der Podcast rund um die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen am Börsenplatz. Ich bin Sven Schumann und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. In dieser Folge möchte ich mich mit Innovationen im Banking befassen. Mich interessieren dabei besonders Ideen und Trends rund um das Thema Vermögensbildung. Darüber spreche ich heute mit Kim Felix Vom. Er ist Chief Investment Officer beim Berliner Fintech Raisin und ist dort für den Bereich Investment und Vorsorgeprodukte verantwortlich. Ganz herzlich willkommen am Börsenplatz.
Vielen Dank.
Raisin ist in Deutschland vor allem unter der Marke Weltsparen bekannt. Vielleicht fangen wir mal damit an. Worum geht es bei Weltsparen?
Weltsparen ist eine Plattform, bei der wir zum einen Banken mit einem Fundingbedarf auf der Einlagenseite und auf der anderen Seite Privatanleger, die höhere Zinsen als bei ihrer Hausbank bekommen wollen, zusammenbringen. Und das funktioniert so, wir haben eigentlich in ganz Europa Partnerbanken, die dann für deutsche Privatanleger über Weltsparen zugänglich sind. Weltsparen ist aber tatsächlich nur die deutsche Marke. Die Firma insgesamt heißt Raisin und wir treten als Raisin in anderen Märkten auf. Und wir sind in Europa in einigen Märkten aktiv und unter anderem auch in den USA.
Wenn du jetzt sagst, höhere Zinsen bekommen als woanders, wie soll denn das funktionieren?
Also wir haben auf der B2B-Seite, also der Bankseite, die den Fundingbedarf haben, viele kleinere und mittlere Banken, für die es ziemlich aufwendig wäre, in ganz Europa ein Vertriebsnetz aufzubauen, um Privatanleger Gelder einzusammeln. Und wir als Plattform ermöglichen diesen Banken eigentlich, die Gelder einzusammeln mit relativ geringem Aufwand. Die müssen keine Niederlassungen gründen, die brauchen keinen Kundenservice, das wird alles über uns abgewickelt. Und damit ist das für Banken eine sehr attraktive Fundingquelle, weil sie tatsächlich im Normalfall wahrscheinlich ein bisschen weniger zahlen, als am Kapitalmarkt zahlen würden. Und weil auch aus regulatorischer Sicht der Privatanleger ein attraktiver oder der private Einleger ein attraktiver Kanal ist, weil Einlagen relativ stabil sind im Vergleich zu anderen Funding-Methoden.
Und letztendlich bekommt der Anleger, dadurch, dass ihr als Aggregator dazwischen geschaltet seid, höhere Zinsen.
Das kann man sich im Prinzip genau.
Also die Bank, die quasi euch sich eurer Plattform bedient, zahlt höhere Zinsen, weil sie sich letztendlich den kompletten Vertriebsaufwand und die Strukturen darum spart.
Genau. Ja. Und damit ist dann sowohl für die Banken auf der Funding-Seite ein attraktiver Zins, als auch für die privaten Anleger.
Win-win.
Genau.
Wunderbar. Dann habe ich das Geschäftsmodell verstanden. Was muss man denn sonst noch über Raisin wissen?
Wir sind seit mittlerweile 11 Jahren aktiv. In Deutschland gestartet, ich hatte eben schon erwähnt, mittlerweile auch international aktiv. UK ist ein großer Markt für uns, USA ist sehr groß und wächst erfolgreich. Dort waren wir lange als Safe Better unterwegs, mittlerweile ist es dort auch Raisin. Und was wahrscheinlich aus meiner Perspektive noch ein interessanter Teil von unserem Geschäftsmodell ist, ist der Investment- und Vorsorgebereich, für den ich verantwortlich bin.
Da steigen wir doch gleich mal ein. Ich könnte mir vorstellen, dass das Thema Vermögensbildung bei so angehenden Bankern, wie du es auch mal warst, eher weniger als hip gilt. Wie war denn das bei dir?
Also ich fand das tatsächlich spannend. Ich habe irgendwann in der Schule mal in so einem Börsenspiel mitgemacht, wo man natürlich auch sich die Frage stellen kann, ob das sinnvoll ist, Leute dazu zu überreden sozusagen oder zu überzeugen, in Einzelaktien zu investieren, ohne weiteres Vorwissen. Aber das war quasi Spielgeld. Das war so ein virtuelles Börsenspiel, ich glaube damals FAZ. Und ich fand das unheimlich spannend und ich wollte eigentlich gerne verstehen, wie kann man denn Wertpapiere oder Aktien auswählen, die sinnvoll sind und die eine bessere Rendite abwerfen. Und so habe ich dann Interesse dran bekommen. Und ich habe eine Banklehre dann bei der BRF Bank gemacht, damals noch relativ groß tatsächlich, fast 3000 Mitarbeiter, ist ein bisschen geschrumpft über die letzten Jahre, heute Oddo BHF. Und habe dort dann auch im Wesentlichen im Bereich Vermögensverwaltung, Asset Allocation und alternative Investments gearbeitet. Und für mich war Vermögensanlage immer ein super spannendes Thema und ist auch ein gesellschaftlich relevantes Thema aus meiner Sicht.
Warum das?
Weil wir im Vergleich zu Ländern wie den USA eine sehr geringe Partizipationsquote an den Finanzmärkten und insbesondere am Aktienmarkt haben. Und die meisten Deutschen, die keine Aktien haben, wahrscheinlich Rendite verlieren, Das heißt, am Ende weniger Vermögen haben, wenn sie in den Ruhestand gehen für die Altersvorsorge.
Man sagt ja in Deutschland, wir sind die Weltmeister im Sparen. Und wenn man dann auf die Vermögensbilanz guckt, dann sind wir doch eher so, ja, und im Mittelfeld.
Ja, in der Tat gibt auch eine interessante Untersuchung, glaube ich, vom IFW, die immer mal wieder aktualisiert wird. Das ist so das Stichwort Weltmeister im Sparen, aber leider wirklich nicht gut in der Kapitalanlage. Wenn man die Renditen auf ausländische Kapitalanlagen der Deutschen sich anschaut, dann sind die ziemlich mau. Und die werden noch dadurch, also das ist ja eine volkswirtschaftliche Größe, die wird nach oben dadurch beeinflusst, dass große internationale Unternehmen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Autohersteller, relativ erfolgreich sind. Wenn man das rausrechnet, dann sind die Zahlen eigentlich noch schlimmer. Und ja, im internationalen Vergleich sind deutsche Anleger leider nicht besonders erfolgreich, was die Rendite bei der Geldanlage betrifft.
Was hat dich denn so am Banking gereizt?
Also tatsächlich war es am Anfang einfach die Neugier, wie funktioniert Börse und wie funktioniert Geldanlage. Und dann, je mehr man sich damit beschäftigt, desto besser versteht man manche Sachen. Ich habe über Zeit eine Perspektive entwickelt auf Finanzmärkte, die dann relativ stark auch durch Finanzmarktforschung geprägt ist. Ich habe ein berufsintegriertes Studium nach der Ausbildung bei der BHF Bank da auch gestartet. Und da bekommt man dann so den theoretischen Teil der Finanzmarktforschung mit oder des Finanzmarkts mit. Und was mich fasziniert hat, ist, dass wir eigentlich eine sehr große Branche haben, die zum Teil Dinge tut, die keine empirische Grundlage haben. Also das ist diese Diskussion aktives versus passives Management, gerade bei Aktien, ein beliebtes Thema. Aktive Fonds werden nach wie vor in Deutschland bevorzugt verkauft. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass die meisten aktiven Fondsmanager über eine längere Zeit tatsächlich überhaupt nicht in der Lage sind, ihre Benchmark zu schlagen, also das zu tun, wofür man sie bezahlt. Und ja, irgendwann hat man so viel Zeit damit verbracht, dass man dann irgendwie da drin auch bleibt.
Okay, jetzt bist du bei Raisin, das ist ein Fintech, also die Gruppe der Startups, die sich mit Innovation im Banking beschäftigen. War das eine bewusste Entscheidung, in so einem Fintech zu arbeiten?
Ja, absolut. Also ich habe bei der BHF Bank viel gelernt. Das war für mich eine super Erfahrung. Aber ich habe an einem Punkt dann damals gedacht, ich würde gerne irgendwie was Innovativeres machen oder was Neues ausprobieren. Und ich habe damals durch einen Zufall eigentlich Liquid gefunden, einen digitalen Vermögensverwalter, den ich dann von Anfang an mit aufbauen konnte. Ich war da bis 2019 dann Geschäftsführer von unserer regulierten Einheit. Und ich habe da schon tatsächlich im Vergleich zu dem, was ich vorher gemacht habe, dann mich stärker mit den Business-Aspekten und nicht so stark nur mit Geldanlage-Aspekten beschäftigt. Und meine Rolle bei Raisin ist auch ähnlich. Also ich bin Business-verantwortlich für die Product Lines Investment und Vorsorge. Das heißt, Geldanlage ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit, aber eben auch Aufbau, Geschäftsentwicklung und alles, was eben dranhängt an dem Geschäft. Und das finde ich extrem spannend im Vergleich zu einer Bank, die vielleicht nochmal einen Tick größer ist, wo man ein bisschen kleineren Einflussbereich sozusagen hat.
Also du sagst, der Einflussbereich und wahrscheinlich auch die, ich sag mal, die Prozesse sind noch nicht so festgefahren wie in so einer angestammten Bank. Du hast mehr Innovationsfreiheit.
Ja, kann man so sagen. Und das Umfeld ist auch aus meiner Sicht dynamischer. Also man hat natürlicherweise ein bisschen jüngeren Schnitt, was mir auch extrem gut gefällt. Wir sind extrem international. Das ist jetzt keine Besonderheit von uns, sondern das ist generell eigentlich in Startups oder in jüngeren Firmen, insbesondere in Berlin, Standard. Ich glaube, wir haben mittlerweile über 50 Nationen in unserer Firma vertreten und mir macht das echt Spaß. Das ist Diversität so im positivsten Sinne.
Lass uns doch mal ein bisschen tiefer in deine Tätigkeit einsteigen. Also ich habe eingangs gesagt, du bist für Investment und Pensionsprodukte zuständig. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie sieht dein Portfolio aus?
Also das Portfolio oder mein Portfolio, das gibt es in dem Sinne nicht. Wir bieten mehrere unterschiedliche Lösungen an und ich versuche es immer so zu erklären. Es gibt quasi die Einstiegsstandardlösung, die heißt bei uns ETF Robo. Das ist eine Lösung, wo man als privater Anleger, ohne sich groß damit zu beschäftigen, ein sehr breit diversifiziertes Portfolio von entweder nur Aktien oder einer Mischung von Aktien und Anleihen aufbauen kann. Und wir machen das, indem wir ETFs nutzen. Die sind extrem kostengünstig. Ich hatte schon mal eingangs erwähnt, dass aktives Management aus meiner Sicht zumindest sich nicht unbedingt auszahlt. Das heißt, auf den Erkenntnissen der Finanzmarktforschung der letzten 60 Jahre basierend ist es sinnvoll, ETFs zu nutzen. Und der Anleger oder die Anlegerin kann am Ende entscheiden, wie hoch soll das Risiko sein. Das entspricht dann der Aktienquote, die ausgewählt wird. Und dann wird das Portfolio automatisch verwaltet und man muss sich nicht weiter drum kümmern. Man kann einen Sparplan einrichten, was sinnvoll ist, wenn man fürs Alter vorsorgen möchte. Und genau, das würde ich sagen, ist unsere Standardlösung. Die funktioniert von einer Asset Allocation Sicht, also wie wird die Vermögensaufteilung in diesem Portfolio gemacht, so aus, dass wir zu 50% Marktkapitalisierung und zu 50% das BIP, also die Wirtschaftskraft der regionalen Blöcke, berücksichtigen. Damit kommt man zu einem bisschen ausgeglicheneren oder besser ausgeglicheneren Portfolio, als wenn man zum Beispiel nur nach der Marktkapitalisierung geht.
Jetzt habt ihr in eurem Produktportfolio, habe ich gesehen, auch noch sowas wie ein ETF-Configurator. Mhm. Das ist der Robo Lite oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nee, das ist quasi der Robo für erfahrenere Anleger. Was wir da ermöglichen ist, man kann sich sein eigenes Portfolio zusammenbauen, so wie man das am sinnvollsten findet, aus einer Vorauswahl von ETFs. Also man kann bei uns über 200 ETFs nutzen. Diese Vorauswahl machen wir, weil es einfach auch im ETF-Markt relativ viel ETFs gibt, die entweder sehr, sehr nischig sind und damit aus unserer Sicht nicht wirklich dem Diversifikationsgedanken gerecht werden oder die einfach zu teuer sind. Und aus diesem sozusagen vorkuratierten Universum kann man sich sein eigenes Portfolio zusammenbauen und kann das dann eben auch automatisiert durch uns verwalten lassen. Man kann sich noch selbst auswählen, in was für einer Frequenz das rebalanced wird. Das heißt, in welcher Frequenz das Portfolio wieder auf den Zielwert oder Sollwert zurückgefahren wird, zwischen monatlich und jährlich. Und damit, glaube ich, ist es ein interessantes Angebot für Anleger, die eben sich gerne ein bisschen mit den ETFs beschäftigen wollen, die gerne selbst sagen wollen, was kommt in mein Portfolio rein, die aber sehen, dass es relativ angenehm ist, wenn man den ganzen Rest, also die Rebalancings und die laufende Verwaltung eben nicht selbst machen muss.
So, mir als Privatanleger kommt es ja auch sehr stark auf Kosten an. Jetzt haben wir schon aktive Fonds versus passive Fonds angesprochen. Also passive Fonds sind deutlich kostengünstiger, weil sie sich eben den Fondsmanager sparen. Ist es jetzt mit so einem Robo oder mit eurem Konfigurator? Ich könnte mir vorstellen, da ist viel Geld auch in die Entwicklung geflossen. Ihr müsst euch irgendwie refinanzieren. Wie wettbewerbsfähig sind denn eure Produkte im Verhältnis zu einem normalen ETF-Sparplan, wo ich beispielsweise 150 Euro jeden Monat einfach in MSCI World ETF investiere?
Ich glaube, der Vergleich hängt sehr stark davon ab, wo der Anleger hingeht. Also es gibt durchaus günstige Möglichkeiten, zum Beispiel die 150 Euro in den MSCI World zu investieren. Was man schon berücksichtigen muss, selbst beim Broker, der vielleicht kostenlos oder sehr günstig anbietet, fallen dann doch noch Gebühren an. Das Stichwort Payment for Order Flow, also die Broker bekommen eine Vergütung von den Produktanbietern für diese Orders dann, die im Sparplan auftauchen. Das heißt, ganz so kostenlos, wie es manchmal aussieht oder so günstig ist es vielleicht nicht unbedingt, weil es noch diese Zahlungsflüsse sozusagen vom Produktanbieter selbst gibt. Wir haben es mal durchgerechnet für einen Anleger, der das ein bisschen länger macht und der zum Beispiel dann auch ein Rebalancing selbst vornehmen muss. Und da sind wir tatsächlich im Vergleich dann kaum teurer. Liegt aber auch daran, dass wir sehr dünne Margen haben. Wir sind tatsächlich angetreten, um Preisführer zu sein. In dem Robo liegt die Gebühr bei 33 Basispunkten im Jahr, also 0,33%. Das ist günstiger auch als andere ähnliche digitale Angebote in Deutschland. Und wenn man alle Kosten mit berücksichtigt, zum Beispiel beim Broker den Payment for Order Flow, dann vielleicht noch weitere Kosten, die pro Trade entstehen, die dann auch im Rahmen von einem Rebalancing anfallen. Also wenn man wieder das Portfolio zurückführt auf die gewünschte Allokation, dann sind wir marginal teurer. Man hat aber den ganzen Aufwand damit nicht. Okay. Und das sehen wir eben auch. Wir haben... Also es gibt, glaube ich, ein Segment von quasi Profi-Anlegern, in Anführungsstrichen, die sowieso ganz genau wissen, was wollen sie in ihrem Portfolio haben und die auch Spaß dran haben, irgendwie sich täglich damit zu beschäftigen und dann regelmäßig zu handeln für solche Rebalancings. Für die ist wahrscheinlich ein ganz günstiger Broker auch die bessere Wahl. Nach unserer Erfahrung sind das wahrscheinlich 5-10% der Kunden maximal. Und der Rest wird zumindest im Vergleich sehen, dass der Aufwand, den man da reinstecken muss, dem müsste man ja eigentlich auch irgendwie einen Price-Tag geben, so groß ist, dass es für die meisten Leute zumindest nicht attraktiv ist. Und ich würde mich selbst als Profi-Anleger einstufen. Ich nutze unser eigenes Produkt, genau aus dem Aspekt eben, weil ich mich dann nicht mit einem Depot rumschlagen muss und selbst irgendwelche Trades machen muss.
Ich habe in der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, dass ihr so eine Art Geldmarktportfolio anbietet. Das hängt auch irgendwie mit dem ETF-Konfigurator zusammen.
Genau. Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel für, wie wir uns Produktentwicklung anschauen. Wir haben Anfang des Jahres uns angeguckt, wie der Markt für Geldmarktfonds eigentlich aussieht, nachdem die Zinsen schon wieder ganz gut angestiegen waren, und haben dann gesagt, wir wollen möglichst schnell für unsere Kunden ein Produkt an den Markt bringen, wo man diversifiziert am Geldmarkt investieren kann. Die Zinsen sind mittlerweile wieder sehr erfreulich, eben auch bei Geldmarktprodukten. Das war eigentlich lange Zeit tot. Und damit wir das möglichst schnell anbieten konnten, haben wir ein bestehendes Produkt genutzt, den ETF-Konfigurator, und haben quasi ein vorkonfiguriertes Portfolio für diesen ETF-Konfigurator für die Kunden angeboten. Und da sind wir aktuell auch noch. Das funktioniert sehr gut, wird von den Anlegern gut angenommen, und wir werden das wahrscheinlich dann auch in ein so Standalone-Produkt quasi überführen.
Die Frage, die ich mir da gestellt habe, ist euer Kernprodukt ist ja Tages- und Festgeld. Mhm. Also da kommt ihr her. Das haben wir am Anfang beschrieben, dass ihr da als Aggregator unterwegs seid. Macht ihr euch mit diesem Geldmarktportfolio nicht ein bisschen Konkurrenz im eigenen Haus?
Tatsächlich würde ich sagen, nein, weil das Geldmarktprodukt hat schon ein bisschen andere, ich würde sagen, Qualitäten. Grundsätzlich bei Deposits, also auch Tagesgeldern, gibt es die Einlagensicherung. Das gibt es bei Geldmarktprodukten nicht. Trotzdem ist das Risiko extrem niedrig. Warum? Weil es nur sehr kurz laufende Anleihen sind oder sogar Fonds, die quasi in tägliche Zinsen investieren. Und von daher, ich glaube, das ist ein Kernunterschied. Dann sind aktuell die Zinsen, glaube ich, auch einen Tick höher noch als das, was man auf der Tagesgeldseite bekommt. Und ich glaube, der wichtigste Unterschied für Kunden auf unserer Plattform, und da haben wir auch gesehen, das war so die Gruppe von Anlegern, die das eigentlich spannend fand, sind auch Leute, die vielleicht einen Tick mehr sich schon beschäftigt haben mit Geldanlage und die größere Beträge investieren. Weil wir haben auf unserer Plattform auf jeder Tagesgeld oder Festgeld, was man bei einer Bank macht, sozusagen einen Cap bei der Einlagensicherungsgrenze, also bei 100.000 Euro. Und wir haben Anleger, die legen deutlich höhere Summen an. Ganz praktisches Beispiel, ich habe ein Haus verkauft oder eine Wohnung verkauft und ich habe jetzt 800.000 Euro zu parken. Dafür müsste ich irgendwie 8 verschiedene Tagesgelder abschließen. Wenn ich außerhalb unserer Plattform schaue, dann sehe ich sehr viele Lock-Angebote, die für die ersten 50.000 Euro oder wenn es gut läuft, vielleicht für die ersten 100.000 Euro laufen. Und danach müsste ich dann auch wieder nach was anderem schauen. Und das Geldmarktangebot hat dann den Vorteil, dass ich das in einem Block da anlegen kann. Das ist super breit diversifiziert. Und dann kann ich das jederzeit wieder da rausholen, wenn ich mir überlege, was mache ich stattdessen mit dem Geld.
Also ihr habt für jede Kundengruppe, sage ich mal, für jeden Erfahrungslevel und für gewisse Risikoeinstellungen das passende Produkt. Die Frage, die ich mir da jetzt direkt stelle, ist, wie macht ihr das in der Kundenansprache? Weil ich meine, eure Kunden sind ja höchst heterogen, was Fähigkeiten und Bedürfnisse angeht. Das stelle ich mir sehr komplex vor im Marketing. Wie geht ihr daran?
Also aus meiner Sicht ist es gar nicht so übermäßig komplex. Wir versuchen eigentlich, also die meisten Kunden gewinnen wir, das ist wahrscheinlich wenig überraschend, über den Tagesgeld- und Festgeldbereich. Also über Zinsprodukte. Warum? Weil die meisten Deutschen das kennen. Also wenn man Kunde von einer Sparkasse oder einer Volksbank ist, dann hat man im Zweifelsfall halt ein Tagesgeld oder ein Festgeld schon mal irgendwann gemacht und kennt das oder kennt es vielleicht noch vom Sparbuch von früher. Und unsere Aufgabe ist dann eigentlich, Anlegern, die noch gar keine Erfahrung haben, zu zeigen, wie verhält sich es denn, wenn ich jetzt zu meinen Tages- und Festgeldern vielleicht mal 5% Aktien mit dazu nehme, über unseren ETF-Robo, also über das sozusagen breit diversifizierte Einstiegsprodukt. Und das ist nach meiner Erfahrung eigentlich ein ganz guter Weg, weil wozu viele Anleger tendieren, ist, die machen sozusagen gedanklich unterschiedliche Körbe. Dann gibt es den Korb, der hat kein Risiko, und dann gibt es den Korb, der hat Risiko. Und das ist eigentlich aus einer Finanzmarktperspektive oder aus einer theoretischen Perspektive Quatsch, weil ich muss ja meine Anlagen eigentlich immer als großes Ganzes betrachten. Und wir versuchen eben unseren Kunden zu vermitteln, mach auf jeden Fall dein Tagesgeld, mach dein Festgeld. Wir wollen auf keinen Fall sagen, schieb alles in den Kapitalmarkt oder alles in Aktien rein. Aber überleg doch mal, was zum Beispiel 5% an Unterschied machen könnten, sowohl was das Risiko als auch was die Rendite betrifft. Und wenn man dann Kunden damit zeigen kann, wenn du 5%, wenn du 10% Aktien dazu nimmst, dann hast du vielleicht übers Jahr gesehen, dadurch, dass deine Zinsprodukte ja Zinsen abwerfen, vielleicht noch ein Schwankungsrisiko von, kann mal 1% oder 2% runtergehen, wenn es ganz schlecht am Aktienmarkt läuft. Aber das ist dann auch das Risiko. Dafür hat man aber über Zeit noch eine höhere Rendite. Dann wird es zugänglicher und auch weniger angsteinflößend. Weil was wir schon sehen, es gibt bei vielen Deutschen eine ausgeprägte Angst vor Aktien, die leider auch ein bisschen durch die Politik in Deutschland teilweise getrieben wird. Weil auch wenn man sich anschaut, wie die Statements von bekannten Politikern, ich möchte jetzt niemanden konkret nennen, aber mir fallen einige Beispiele ein.
Das war der mit dem Sparbuch, oder?
Ja, es gab den mit dem Sparbuch. Es gab noch andere Kollegen oder ehemalige Kollegen, auch vielleicht mit gleichem Parteibuch. Aber ich glaube, das ist auch relativ parteiübergreifend tatsächlich. Es fehlt einfach das Verständnis bei vielen. Und wenn quasi schon von politischer Seite propagiert wird, Aktien sind gefährlich, dann bleibt das bei Anlegern hängen. Dann gibt es noch diese ganz alte Begründung mit der T-Aktie. Die ist aber wahrscheinlich mittlerweile zumindest für jüngere Anleger nicht mehr so präsent.
Also der Kunde, der typische Kunde bei Raisin kann mit euch mitwachsen. Vom Einstiegsprodukt über, sage ich mal, Intermediate. Und dann gibt es auch noch die Königsklasse, habe ich gesehen. Ihr bietet ein Produkt an, wo man in Private Equity investieren kann. Bevor ich mir das mal anhöre, was ihr da so treibt, würde ich ganz gerne erstmal verstehen, was Private Equity eigentlich ist. Wie würdest du das definieren?
Privates Beteiligungskapital, das heißt grundsätzlich eine Möglichkeit für die Unternehmensfinanzierung auf der Eigenkapitalseite. Aktien sind im Gegensatz zum Privaten das Öffentliche oder Public, wenn man das quasi Lehnwort aus dem Englischen verwenden möchte. Und das heißt letzten Endes einfach, dass man nicht über die Börse und über den Kauf einer Aktie einer Firma Eigenkapital bereitstellt, sondern indem man Direktanteile kauft oder über einen Fonds, einen Private Equity Fonds zum Beispiel. Und kommt ursprünglich aus den USA, ist mittlerweile aber eigentlich global wichtiger Bestandteil der Finanzmärkte. Und warum ist das für einen Privatanleger interessant? Gibt eine leicht höhere Renditeerwartung als bei Aktien. Woran liegt das? Die Anlagen in Private Equity sind weniger liquide, weil ich eben nicht an die Börse gehen kann, um meinen Anteil an dem Unternehmen wieder zu verkaufen, sondern weil ich einen Käufer finden muss, der mir das Paket quasi börsenunabhängig abkauft. Und deswegen ist so die einschlägige Finanzmarktforschung dazu eigentlich der Meinung, dass es eine Liquiditätsprämie oder eine Illiquiditätsprämie eigentlich ist. Und das ist aus unserer Sicht für einen Anleger mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont kein Problem. Wenn ich heute 40 bin und für die Rente vorsorge, dann habe ich mindestens noch meine 25, 27 Jahre vor mir. Und so die durchschnittliche Kapitalbindung bei Private Equity liegt irgendwo bei 9 Jahren, würde ich sagen. Das heißt, ich kann mehrere Generationen sogar von solchen Fonds machen und habe mein Geld sozusagen vor der Rente immer noch wieder liquide.
So, was ist jetzt eure Innovation dabei?
Wir arbeiten zusammen, was das Private Equity Produkt betrifft, mit Moonfair. Die waren, glaube ich, zusammen mit Liquid, das ich mit aufgebaut habe, so die ersten in dem Bereich überhaupt aktiv für Privatanleger zu günstigen Konditionen. Und Moonfair hat aus unserer Sicht ein sehr gutes Produktportfolio, hat ein großes Investmentteam und vor allem faires Pricing. Also es gibt schon Beispiele, auch schon seit bestimmt 15, 20 Jahren von Private Equity Fonds, die für Privatanleger zugänglich gemacht werden. Häufig sind die Gebühren so hoch, dass leider diese Illiquiditätsprämie eigentlich wieder aufgefressen würde. Und durch einen digitalen Vertrieb ist es eben möglich, die Kosten so weit runterzudrücken, dass die Illiquiditätsprämie tatsächlich dann auch dem Kunden am Ende zugutekommt. Und ich würde sagen, das ist eigentlich die Innovation. Und generell, das gilt jetzt nicht nur für Private Equity, sondern für alle Produkte, sehen wir, dass es vor allem für unsere Kunden attraktiv ist, eine Plattform zu haben, der sie vertrauen, über die sie eigentlich alles Sinnvolle, was es im Geldanlagebereich gibt, abdecken können.
Okay, um jetzt in Private Equity über eure Plattform zu investieren, was muss ich mitbringen?
Aktuell 200.000 Euro Mindestzeichnungssumme. Wir würden gerne weniger machen, aber der Regulator macht uns da einen Strich durch die Rechnung. Wobei gerade die Regulierung für den LTIF, das wird jetzt sehr rechtsspezifisch, also für einen europäischen auf lange Investments ausgerichteten Fonds, das ist auch eine spezielle europäische Regulierung, ein Update bekommen hat, die es in Zukunft ermöglichen wird, tatsächlich auch für kleinere Summen in Private Equity zu investieren und das auch noch bei einem international diversifizierten Portfolio, was in der alten LTIF-Regulierung nicht der Fall war. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber ich kann sagen, dass wir uns das anschauen und spannend finden und gerne den Mindestanlagebetrag runterbringen möchten dafür.
So, mit Blick auf das Ende unseres Gespräches. Ich wage da immer ganz gerne den Blick in die Glaskugel. Müssen wir uns denn überhaupt in 10 Jahren noch Gedanken über unsere Vermögensbildung machen oder wird der Staat das für uns organisiert haben? Stichwort hier Aktienrente oder Generationenkapital, was meinst du?
Also ich finde grundsätzlich die Bestrebungen auf staatlicher oder politischer Ebene, Aktien ein bisschen stärker zu verankern, vielleicht auch einen Teil kapitalmarktgedeckt tatsächlich der Rente umzusetzen, gut. Ich glaube, dass die gesamte Rente rein staatlich zu bestreiten oder zu leisten nicht funktionieren wird. Wir haben ein demografisches Problem. Die Anzahl der Beitragszahler pro Empfänger der Rente wird über die nächsten Jahrzehnte weiter sinken. Ist auch, glaube ich, schon seit einiger Zeit am Sinken. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf. Und das heißt, ich glaube, die Verantwortung, selbst vorzusorgen, zusätzlich zu dem, was man an Rente bekommt oder erwarten kann, die wird weiterhin bestehen bleiben. Weil wir werden nicht ohne irgendwie weitere, vielleicht auch politisch unpopuläre Maßnahmen, wie zum Beispiel das Renteneintrittsalter hochsetzen, definitiv nicht in der Lage sein, stabile Renten dauerhaft zahlen zu können. So, das heißt, aus meiner persönlichen Perspektive würde ich, um auf der vorsichtigen Seite zu sein, privat eher lieber mehr als weniger vorsorgen. Das heißt, ich finde es positiv, wenn die Politik aktuell dieses Problem sieht und versucht, da ein bisschen was zu machen und das ein bisschen zu verbessern. Ich glaube aber, dass gar nicht die Ressourcen staatlich bereitstehen, um das komplett zu decken.
Also es wird auf den Einzelnen ankommen beim Thema Vermögensbildung. Auf den Staat kann man sich an der Stelle nicht verlassen. Das ist die Basisversorgung, was in der ersten Säule passiert. Das heißt, wir müssen uns privat um das Thema kümmern. Jetzt sprechen wir hier heute über Innovationen und Trends. Mich würde auch mal interessieren, was bewegt sich denn in dem Bereich Vermögensbildung, auch technologisch? Also die Frage ist für mich, wie investieren wir eigentlich in 10 Jahren?
Also ich muss natürlich als Vertreter von einem digitalen Unternehmen aufpassen, dass ich nicht nur so klinge, als ob ich Werbung für uns mache oder die Werbetrommel rühre. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, was auch die etablierten Banken und andere Finanzdienstleister machen, dann ist das schon sehr stark eine Digitalisierung, sowohl auf der Marketing- und Vertriebsseite als auch auf der tatsächlichen dann Kundenerlebnisseite. Also als Kunde heute habe ich die Erwartung, es gibt irgendwie ein vernünftiges Online-Banking, in dem ich meine Anlagen mir anschauen kann, wie die sich entwickeln etc. Und ich glaube, die Tendenz wird sich schon verstärken. Die Digitalisierung, und die betrifft eben auch die traditionellen Anbieter, führt dazu, dass die Kosten runtergehen. und auch besser vergleichbar werden aus meiner Perspektive. Das heißt, also Digitalisierung wird weiter voranschreiten und es hat für den Kunden zumindest in meiner Erwartung den positiven Effekt, dass die Kosten auch weiter runtergehen. Also wir haben das im ETF-Bereich gesehen. Da gab es definitiv einen sehr starken Preisdruck über die letzten Jahre. Und das ist am Ende absolut im Kundeninteresse, weil jeden Basispunkt oder jede 0,1%, die ich nicht bezahle jedes Jahr an Kosten, die habe ich am Ende mehr für meine Altersvorsorge.
So, also unterm Strich, es wird digitaler und damit kostengünstiger und damit steigt meine persönliche Rendite. Ich denke mal, ja. Das kann man als Schlusswort mal stehen lassen nach dem Gespräch. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank dir auch.
Und damit endet diese Folge auch schon wieder. Danke, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Spaß beim Zuhören hatten, freue ich mich über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung. Börsenplatz, der Podcast rund um die Finanzwelt, ist ein Podcast der Gruppe Deutsche Börse.